Also, eine Vorabinformation. Diese Geschichte ist momentan tatsächlich stark ausgeschmückt. Die Geschichte handelt davon, dass ich eine Website besucht habe, die ein bisschen wie Facebook war, aber nicht genau dasselbe. Ich nenne sie Tea Time. Es war ungefähr 2010 und ich war dort praktisch jeden Tag regelmäßig aktiv. Ich war ziemlich jung und auch etwas dumm. Ein 14-jähriges Mädchen. Es klingt vielleicht nach einem kitschigen Anfang, aber es war tatsächlich ziemlich schlimm. So kitschig es auch war, habe ich dort ein paar Freunde gefunden, etwa 5 an der Zahl, mit denen ich eng wurde. Wir wurden nicht sofort Freunde, sondern sind nach und nach enger zusammengewachsen. Sie wussten, in welchem Land und Bundesstaat ich lebte, aber das war im Grunde alles. Ich hatte große Angst davor, online von Leuten gestalkt zu werden. Ich wusste im Grunde nur so viel über sie, weil wir online befreundet waren, aber das war alles. Nach etwa einem Jahr kam ich einem der Jungs näher, insbesondere wurden die Dinge intimer. Ich würde sagen, er lebte ganz auf der anderen Seite des Landes. Er hatte schon eine Weile geplant, mich zu treffen, aber ich traute ihm noch nicht so richtig. Weißt du, wir waren alle angeblich ungefähr im gleichen Alter und hatten ähnliche Interessen. Ich habe mich einfach mit diesem bestimmten Typen am meisten verbunden. Schließlich hörte ich auf, Tea Time zu nutzen, da ich zur Schule ging. Und ich bemerkte, dass etwas irgendwie komisch war, nachdem einer von ihnen mich versehentlich mit meinem richtigen Namen ansprach. Ich sagte ihnen, mein Name sei ein Pseudonym oder so etwas, was mich so sehr erschreckte, dass ich dieses Konto sofort löschte und nie wieder darauf zuging. Dann vergaß ich völlig alles über diese Messaging-App. Was ich in der Zwischenzeit jedoch nicht gesehen hatte, waren all die bedrohlichen Nachrichten, die mir immer wieder geschickt wurden, in denen stand, ich solle zurück zu Tea Time kommen oder sonst. Diese Person schien sich überhaupt nicht um mich zu kümmern. Er kannte meine Adresse, meinen vollständigen rechtlichen Namen, wo ich zur Schule ging. Dann sagte er mir, dass er und die anderen Jungs die Absicht hätten, mich für ihren Chef, einen Typ namens Carlos oder so ähnlich, zu entführen. Ein sehr rassistisches mexikanisches Stereotyp, das sie kreiert hatten. Ich hatte solche Angst, dass ich anfing, die Schule zu schwänzen, Kameras überall anzubringen, verschiedene Kleidung zu tragen und sogar meine Haare zu ändern. Im November 2012 tauchten sie schließlich eines Tages völlig unerwartet bei mir zu Hause auf, an einem Tag, an dem ich die Schule geschwänzt hatte. Sie brachten Pistolen mit und es sah so aus, als hätten sie auch eine macheteartige Art von Messer dabei. Ich tat, was ich damals für das Beste hielt. Ich versteckte mich im Schrank in meinem Zimmer und rief sofort die Polizei. Die Gesichter, die sie machten, während sie mein Haus nach mir durchsuchen, verfolgen mich bis heute. Sie ließen mich extrem unsicher fühlen, indem sie mich beschimpften und mir all die verrückten und sadistischen Dinge sagten, die sie mit mir machen würden, wenn sie mich finden würden. Meine Haut aufschneiden, alle meine Finger brechen, das Messer in meinen Mund schieben. Ich war entsetzt und so verängstigt in diesem Moment, dass ich das Schloss meines Schranks von innen verriegelte, damit es verschlossen blieb. Als die Polizei eintraf, brachen sie mich nach 5 Minuten aus dem Schrank. Ich weinte wie verrückt und hatte mehr Angst als je zuvor. Irgendwie konnten die Polizisten diese Typen nicht fassen. Ich fand nie meinen Abschluss dazu. Ich fand jedoch einige weitere Informationen über sie, weil es andere gab, die ähnliche Probleme hatten. Es stellte sich heraus, dass jeder dieser Typen anscheinend 40 Jahre alt war. Es gab einen Typen, der Leute auswählte, die besonders jung aussahen, um vorzugeben, junge Mädchen und Jungen zu sein, und versuchte, Online-Freundschaften mit Kindern zu schließen. Bis heute habe ich das niemandem wirklich erzählt, außer der Polizei und den anderen Personen, die an der Untersuchung beteiligt waren. Oft habe ich die Schule aus Paranoia geschwänzt und versucht, es als einfach krank zu spielen. Ich tat mein Bestes, alles an mir zu ändern, damit sie mich nicht wiedererkennen. Jetzt habe ich extreme Vertrauensprobleme. Ich habe das Gefühl, dass das Teilen dieser Geschichte mir geholfen hat, es ein wenig von der Seele zu bekommen. Davor hatte ich es nur der Polizei und den anderen Beteiligten an der Untersuchung erzählt, was mir passiert ist. Wenn Leute sagen, sie sollen im Internet vorsichtig sein, dann bitte denkt daran. Diese Geschichte ist eine andere Art von gruselig, aber sie ist immer noch ziemlich unheimlich. Das passierte, als ich noch im College war. Aus einer völlig spontanen Eingebung heraus sprang ich in den Bus und fuhr nach Daytona Beach für die Frühlingsferien. Nun, es war keine völlig spontane Eingebung, ich schätze. Mein Freund Joey war bereits dort unten und hat mich wirklich gedrängt, herunterzukommen und sich ihm anzuschließen. Joey arbeitete eigentlich nicht oder ging zur Schule, aber seine Eltern hatten viel Geld. Anstatt für eine Woche nach Daytona für die Frühlingsferien zu fahren, blieb er die ganze Saison dort. Schließlich überzeugte er mich, herunterzukommen, als er versprach, mich nach der Woche zurückzubringen. Ich hatte nur genug Geld, um die Reise nur in eine Richtung zu machen. Wenn ich überhaupt Geld dort ausgeben wollte, hatte Joey eine Sache bei unserer Frühlingsferienreise ausgelassen. Er war mit dem Motorrad seines Vaters dorthin gefahren. Wenn ich zurück nach Hause fahren wollte, müsste ich hinten auf seinem Bike sitzen. Mit dieser Regelung war ich nicht ganz einverstanden, aber ich akzeptierte es schließlich, weil ich sonst mein restliches Geld für ein Ticket nach Hause ausgeben müsste und kein Geld mehr für die Frühlingsferien selbst hätte. Ich verbrachte dort etwa 5 gute Tage. Dann, um rechtzeitig zur Schule zurückzukehren, müsste Joey mich zurück nach Hause bringen. Es wäre eine 2-tägige Fahrt und wir müssten nach der ersten Nacht ein Hotel nehmen. Zum Glück hatte er die magische Kreditkarte seiner Eltern und würde alles bezahlen. Wir machten relativ früh am Tag los. Wir fuhren durch Florida und erreichten schließlich Georgia gegen 13 Uhr. Hier begannen die Dinge ein wenig unheilvoll zu werden. Es begann sehr schnell dunkel zu werden, als die bedrohlichsten Sturmwolken, die ich je in meinem Leben gesehen hatte, aufzogen. Es waren nicht nur schwarze Wolken, sondern grüne Wolken, die den gesamten Himmel verdunkelten. Es war Frühling in Georgia und bis 16 Uhr war es draußen stockdunkel. Das einzige Positive war, dass es noch nicht zu regnen begonnen hatte. Wir wollten versuchen, so weit wie möglich zu kommen, bevor wir ein Hotelzimmer nehmen mussten. Ich hatte noch nie so einen Anblick in meinem ganzen Leben gesehen. Ich glaube nicht, dass ich es gerecht beschreiben kann, nur indem ich es erzähle. Die Wolken sahen aus, als würden sie mit Absicht auf uns zukommen. Ich bekam wirklich Angst, als sie anfingen, sich wie Tornados direkt über unseren Köpfen zu drehen. Ich wusste nicht wirklich, ob dies ein Anzeichen für die Bildung eines Tornados war oder was, aber ich konnte mir vorstellen, dass es nichts Gutes bedeutete. Schließlich begann es heftig zu stürmen und stark zu regnen. Wenn du noch nie mit einem Motorrad durch ein Gewitter gefahren bist, kann ich dir nicht sagen, wie beängstigend das ist. Jeder Regentropfen schlug uns ins Gesicht. Mein Körper fühlte sich an, als würde er von Nadeln durchbohrt. Es tat richtig weh. Ich befürchtete, dass die Kraft von Wind und Regen unser Motorrad von der Straße blasen könnte. Aber Joey schien nicht bereit zu sein, bald anzuhalten. Ich wollte auch nicht wie ein Feigling wirken. Aber glaub mir, ich hatte wirklich Angst. Wir sahen ein Schild für ein Holiday Inn an der nächsten Ausfahrt. Genau in diesem Moment schrie Joey zurück und fragte mich, ob ich an dieser Ausfahrt aussteigen und dort anhalten wolle. Ich hatte starke Schmerzen von dem Sturm und war auch kalt. Ich war verängstigt, aber ich dachte über die Art von Person nach, die Joey war. Er war sehr abenteuerlustig, als hättest du das noch nicht gemerkt. Und aus irgendeinem seltsamen Grund dachte ich, er würde mehr Respekt vor mir haben, wenn ich ihm sagte, er solle noch ein wenig länger durchhalten. Ich rief zurück, »Nein, lass uns sehen, wie weit wir kommen können, bevor wir anhalten müssen.« Joey lachte und wir fuhren weiter. Ich glaube, wir fuhren noch etwa eine Stunde, bevor Joey entschied, dass wir anhalten mussten. Es war einfach zu heftig draußen. Wir fanden eine Ausfahrt mit einem Hotel namens Quality Inn oder so ähnlich. Wir checkten ein und ich beschloss, zuerst eine Dusche zu nehmen. Joey war damit einverstanden, weil er das Wetter beobachten wollte. Jedenfalls schaltete Joey den Fernseher ein und natürlich gab es sofort einen Wetterbericht. Ich werde nie in meinem ganzen Leben vergessen, was er sagte. Die Stadt direkt an der Ausfahrt, an der Joey mich gefragt hatte, ob wir dort anhalten wollen, wurde gerade eine halbe Stunde früher von diesem Tornado getroffen. Eines der Gebäude, die in den Nachrichten gezeigt wurden, war komplett zerstört, das Holiday Inn, in dem wir beide übernachten wollten. Wir waren schockiert. Hätten wir diese Ausfahrt nur eine Stunde früher genommen und in diesem Hotel eingecheckt, wären wir jetzt nicht hier. Wir wären dort gewesen, genau als der Tornado es zerstörte. Es war wirklich seltsam, weil ich so dringend dem Sturm entkommen wollte, aber aus welchem Grund auch immer sagte mir etwas, dass es in diesem Moment nicht richtig war, an dieser Ausfahrt zu halten. Okay. Jahrelanges Beobachten und Lesen über True Crime hat dazu geführt, dass ich besonders vorsichtig bin und immer auf der Hut nach Menschen Ausschau halte, die fehl am Platz sind oder sich seltsam verhalten. Ich glaube, das hat mich vor mehreren schlechten Begegnungen bewahrt und dies ist wahrscheinlich die schlimmste davon. Ich war im letzten Studienjahr an einer lokalen Universität, die in der Stadt lag. Der Campus war etwa eine Meile breit und ich wohnte etwas mehr als eine Meile davon entfernt. Ich lebte in einem Apartmentgebäude, das der Universität gehörte, sodass nur Studenten dort wohnten. Es war bekannt als die armen Kinder-Apartments und lag am weitesten vom Campus entfernt. Es befand sich auch in einem ziemlich schlechten Teil der Stadt. Kürzlich hatten die Apartments Probleme mit Einbrüchen, also war ich besonders vorsichtig, wem ich die Tür öffnete. Die Tür zu den Aufzügen war eine, die sich abschloss, wenn sie schloss. Und nur die Bewohner hatten die Schlüssel. Manchmal hielten jedoch Leute die Tür offen, um dir das Holen deines Schlüssels zu ersparen. Es war etwa 18 Uhr an einem Abend und ich war gerade auf dem Heimweg von der Vorlesung. Ich hatte geplant, einfach in mein Apartment zu gehen und dann loszufahren, um das Wochenende bei meiner Mutter zu verbringen. Ich arbeitete etwa 40 Minuten von ihrer Wohnung entfernt, also blieb ich an den Wochenenden dort. Als ich mich dem Aufzug näherte, bemerkte ich, dass jemand die Tür für unsere Gruppe offen hielt. Als ich darauf zuging, fiel mir auf, dass eine der Personen, für die die Tür offen gehalten wurde, kein College-Student zu sein schien. Nicht nur, dass er viel älter war, in den frühen 40ern oder so, sondern er sah obdachlos aus, um es milde auszudrücken. Er war extrem schmutzig und trug ebenfalls schmutzige Kleidung. Offensichtlich fiel er mir auf, aber anscheinend nicht den anderen Personen im Aufzug, denn niemand achtete wirklich auf ihn außer mir. Ich beobachtete, welchen Stock er drücken würde, als er einstieg, aber er drückte überhaupt keinen Knopf. Ein großes Warnsignal sofort. Ich war im obersten Stockwerk und einer der letzten, die einstiegen. Ich bemerkte, dass ich der Einzige war, der den Knopf für diesen Stock drückte. Wenn dieser Typ nicht in einem der unteren Stockwerke aussteigen würde, hätte er definitiv etwas vor. Als sich die Türen öffneten und die Leute ausstiegen, bemerkte ich, dass er jetzt direkt mich ansah und bei keinem der anderen Stopps ausstieg. Nach kurzer Zeit waren nur noch er und ich übrig. Ich musste schnell denken, weil die Tatsache, dass er meinen Stock nicht gedrückt hatte, aber vor mir eingestiegen war, sowie die Tatsache, dass er fehl am Platz wirkte, beide große Warnsignale waren. Ich beschloss, ihn zuerst aus dem Aufzug zu lassen, dann hätte er die Wahl, nach links oder rechts zu gehen. Wenn er links wählte, könnte ich nach rechts rennen und zu meiner Tür gelangen. Ich bereitete meinen Schlüssel vor und ließ ihn aussteigen. Er zögerte einen Moment und ich tat so, als wäre ich festgefahren und suchte etwas in meiner Tasche. Er ging aus und nahm den linken Weg. Super. Ich ging nach rechts und sprintete direkt in mein Apartment, das sich ziemlich nah am Aufzug befand. Ich blickte zurück, gerade als ich hereinkam, und sah ihn vor einer zufälligen Tür stehen und mich anschauen. Ich ging in mein Zimmer und schloss sofort die Tür ab. Ich griff nach den wenigen Dingen, die ich brauchte, und dachte immer wieder daran, wie seltsam das war. Ich begann fast zuzulassen, dass er vielleicht jemanden in einem der anderen Apartments date. Ich versuchte, sein Verhalten zu rationalisieren, aber ich wusste, dass das einfach seltsam war. Ich packte meine Sachen und ging wieder hinaus. Ich stellte sicher, den Flur doppelt zu überprüfen, bevor ich zum Aufzug ging, was zum Glück war. Ich stieg wieder in den Aufzug und fuhr hinunter zur Lobby. Ich wollte aussteigen, als ich sah, wie derselbe Typ mit einer neuen Gruppe von Leuten einstieg. Was zum Teufel? Jetzt wusste ich sicher, dass er nicht hier sein sollte. Er sah mich und seine Augen weiteten sich sofort. Ich zog mein Handy heraus, weil ich wusste, dass ich ihn nicht einfach hier herumlaufen lassen konnte. Ich war dabei, die Polizei zu rufen, als ich den Sicherheitsbeamten traf, der unser Gebäude nach einer bestimmten Zeit überwacht. Ich erzählte ihm alles, was ich gesehen hatte. Er beschloss, die Polizei zu kontaktieren und sie sollten auf den Mann warten, wenn er wieder hinunterkam. Er sagte, er würde nach oben gehen und versuchen, ihn ebenfalls zu finden. Er sagte mir, dass ich das Richtige getan hätte. Trotzdem fühlte ich mich schlecht, dass jemand anderes möglicherweise in Gefahr gewesen sein könnte. Ich hoffte, er sei nur ein Dieb und kein Biest oder Mörder. Danach hörte ich nichts mehr davon und bin nie wieder auf denselben Sicherheitsbeamten gestoßen. Also kann ich nicht sicher sagen, was genau passiert ist. Glücklicherweise hatte ich ihn gut gesehen, also hoffe ich, dass meine Beschreibung geholfen hat, ihn zumindest zu finden. Vielleicht wusste er, dass ich etwas unternehmen würde und brach seine Mission ab, bevor er gefasst wurde. So oder so, ich sage den Leuten immer, sie sollen auf solche Dinge achten. Dinge, die wir hier immer als Warnsignale bezeichnen. Ich wurde kürzlich an eine Erfahrung erinnert, die ich im Oktober gemacht habe. Ich dachte, meine vorherige Erfahrung sei meine einzige seltsame Backwoods-Erfahrung, aber ich lag wohl falsch. Wo ich wohne, gibt es relativ wenige Covid-Fälle. Im Herbst waren es fast keine aufgrund dessen. Obwohl es bestimmte Einschränkungen gab, hatten wir immer noch mehr von der öffentlichen Gesundheit genehmigte Freiheiten als viele andere Orte. Zum Beispiel durften wir damals unsere soziale Blase mit einem weiteren Haushalt teilen und innerhalb unserer Region reisen. Meine Familie und unsere Mitblase beschlossen, dies zu nutzen, indem wir gemeinsam einen Herbsturlaub machten. Wir mieteten zwei nebeneinander liegende Hütten in einem schönen, bewaldeten Gebiet am Wasser und hatten ein herrliches, entspanntes Wochenende. Obwohl es andere Hütten in der Nähe gab, waren alle unbesetzt und wir sahen dort keine anderen Menschen. Allerdings hörten wir ein paar Mal irgendwo in der Nähe einen Hund bellen. In unserer letzten Nacht beschloss mein Sohn, in der anderen Hütte mit seinen Blasefreunden zu schlafen. Gegen 23 Uhr rief er mich herüber und bat um etwas Vergessenes. Es war sehr dunkel in dieser Nacht und es gab sicherlich keine Straßenlaternen in diesem tief bewaldeten Hüttenbereich. Ich schnappte mir meine Taschenlampe und begann den kurzen Weg zur Nachbuhütte zurückzulegen, um das, was er vergessen hatte, zu bringen. Während meines Spaziergangs begann ich ein Pfeifen zu hören. Es war ein sehr menschlich klingendes Pfeifen, die Art, die jemand machen würde, wenn er einen Hund zurückrufen möchte oder so etwas Ähnliches. Es klang sehr nah bei mir. Ich leuchtete mit meinem Licht in den Wald, konnte aber niemanden sehen. Ich hörte es noch einmal. Ich nahm an, dass jemand für den Hund pfeifen würde, den wir vorher gehört hatten, also dachte ich nicht weiter darüber nach. In diesem Moment kam kurz darauf ein weiterer Ruf von nebenan. Es schien, als könnte sich mein Sohn nicht beruhigen und wollte zurück zu unserer Hütte. Dieses Mal gingen mein Mann und ich zusammen hinüber. Wir holten unser Kind, dann seine Sachen und sagten unserer Blasefamilie gute Nacht und gingen zurück. Wir hörten das gleiche Pfeifen erneut, jetzt mehrfach. Es schien auf der Schotterstraße direkt vor uns zu sein, bewegte sich allmählich weg. Mein Mann bemerkte, dass ihr Hund wohl entlaufen sein musste oder so etwas, und der Besitzer suchte wahrscheinlich danach. Innerhalb unserer Hütte hörten wir weiterhin dieses Pfeifen in regelmäßigen Abständen, etwa alle 2 bis 4 Minuten. Zuerst war es ziemlich laut und schien direkt neben uns zu sein, dann wurde es allmählich leiser und hörte auf, als ob die Person völlig außerhalb der Hörweite wäre. Dann kam es wieder von der anderen Richtung, wurde lauter, als sie an unserer Hütte vorbeizog, und verblasste erneut in der Ferne. Das passierte immer und immer wieder, und ich dachte immer noch nicht viel darüber nach. Mein Mann kletterte in den Dachboden, um zu schlafen, während ich begann, für die Heimreise zu packen. Am nächsten Tag schlief unser Sohn in einem kleinen Raum im Erdgeschoss, links von der Haustür, und das kleine Fenster in seinem Zimmer war ein wenig gekippt, um etwas ungewöhnlich warme Nachtluft hereinzulassen. Ich saß still bei diesem Fenster und sammelte seine verstreuten Sachen, als das Pfeifen erneut näher kam. Diesmal jedoch, anstatt zu verblassen, als sie vorbeizogen, klang es sehr nah und unglaublich laut, als ob diese Person direkt vor dem Fenster meines Sohnes stehen würde. Jetzt waren die Jalousien heruntergelassen, aber ich war mir absolut sicher, dass ich jemanden auf der vorderen Veranda draußen stehen sah. Ich sprang zur Haustür und riss sie auf. Ich schaltete das Porchlicht ein, bereit, diesen Spaßvogel an unserer Tür zu konfrontieren, nur um zu sehen, dass niemand dort war. Ich schnappte mir meine Taschenlampe und machte ein paar Schritte hinaus, über diesen Lichtkreis hinweg, hörte aber das Pfeifen erneut. Ich dachte besser nach und zog mich wieder ins Innere zurück. Ich verriegelte die Hütte fest, schloss und verschloss alle Fenster und senkte alle Jalousien. Wenn jemand draußen um unsere Hütte schlich, wollte ich nicht, dass er uns aus der Dunkelheit beobachtet. Ich entschied, dass ich meinen schlafenden Sohn jetzt nicht alleine unten lassen wollte. Ich setzte mich auf das Sofa mit einem Buch. Das Pfeifen hörte weiterhin rund um unsere Hütte in regelmäßigen Abständen. Zwischen jedem Ton versuchte ich, mir selbst einzureden, dass es nur ein Vogel oder ein Tier sein musste, nur um es noch einmal zu hören und absolut sicher zu sein, dass es ein Mensch war. Gegen 1:30 Uhr morgens sprang mein Mann plötzlich auf und begann, sich anzuziehen. Ich fragte ihn, was er da mache. Ich gehe raus und finde heraus, wer das ist, und frage ihn, warum er das seit Stunden tut. Er sagte, er sei natürlich ziemlich wütend. Ich war entsetzt. Mein Mann ist ein ziemlich großer Kerl und ich war genauso neugierig wie er, aber tief in meinem Inneren spürte ich, dass es nicht sicher für ihn wäre, hinauszugehen und diese Person zu konfrontieren. Ich bestand darauf, dass er einfach bei mir bleiben sollte, und zum Glück tat er das. Ich saß dort wachsam und hörte den intermittierenden Pfeifen rund um uns. Es war mindestens eine Stunde, bis ich so erschöpft war, dass ich auf dem Sofa einschlief. Als ich aufwachte, war es der nächste Morgen. Die Sonne lugte nun durch die Jalousien und das lange Pfeifen hatte aufgehört. Vorsichtig spähte ich nach draußen. Halb erwartete ich, irgendeine Art von Beweis für einen nächtlichen Eindringling zu sehen. Es war nichts da. Eine Weile später gingen wir mit Kaffeetassen in der Hand nebenan, um unsere Freunde, diese mysteriöse Pfeiferin, befragen. Erstaunlicherweise hatten sie die ganze Nacht nichts gehört, obwohl wir den Ton immer und immer wieder rund um unsere Hütte gehört hatten. Offensichtlich hätte diese Person an ihnen vorbeigehen müssen, um wieder zurück um die Hütte herumzukommen. Aber wir konnten nicht verstehen, warum sie es nicht gehört hatten. Vielleicht hatten sie es nicht gehört, als sie daran vorbeigingen. Beim Checkout fragte ich die Frau an der Kioskstraße nach diesem Phänomen. Sie warf mir einen wirklich seltsamen Blick zu und sagte, sie habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Als ich nach Hause kam, suchte ich nach Audiodateien von Vogelrufen, die in der Gegend üblich sind. Sogar nach solchen, die dort nicht üblich sind, in der Hoffnung, dieses gleiche Pfeifen irgendwo dort zu finden. Nichts, was ich fand, kam auch nur annähernd heran. Wir wissen immer noch nicht, was das war, das die ganze Nacht über Stunden um unsere Hüttentür kreiste und nur davor stoppte. Ich lasse mein Auto immer unverschlossen, egal wo es ist, egal was ich tue, egal wie lange es sein wird, es ist immer unverschlossen. Der Grund dafür ist, dass ich früher in einem sehr schlechten Viertel lebte. Es gab dort immer Raubüberfälle, egal ob man das Auto abschloss oder nicht. Damals war ich jedoch ein pleite College-Kid und hatte nichts, was jemand stehlen könnte. Außerdem hatte ich kein Geld, um zerbrochene Fenster zu ersetzen. Ich bemerkte, dass viele Leute ihre Fenster einschlagen ließen, damit andere in ihre Autos einbrechen konnten. Als ich herumfragte, sagten sie mir, dass die Autos mit den eingeschlagenen Fenstern alle abgeschlossen gewesen seien. Also ließ ich mein Auto unverschlossen, weil ich sowieso nichts zu stehlen hatte. Wenn sie ihre Zeit damit verschwenden wollten, in meinem Auto herumzusuchen, war das deren Problem. Ich hatte keine Wertsachen darin, also hatte ich nichts zu verlieren. Ein paar Mal wurde mein Auto durchsucht, aber ich habe immer nur ein bisschen aufgeräumt und bin mit meinem Leben weitergegangen. Springen wir jetzt auf die Gegenwart vor etwa einer Woche. Ich hatte eine Nachtschicht bei der Arbeit. Ich bin Bibliothekarin, verstehst du? Also gehe ich um 21 Uhr nach Hause. Bei den Nachtschichten ist es eigentlich nicht so schlimm. Wir gehen alle zusammen raus und schließen ab. Es gab zwei Parkplätze an meiner Bibliothek. Einen vorne, wo die Bücher standen, und einen hinten, wo die Labore und Computer waren. Die meisten Mitarbeiter parkten hinten, aber dieses Mal hatte ich mich entschieden, stattdessen vorne zu parken. Ich verabschiedete mich von allen anderen und ging allein zu meinem Auto. Als ich endlich dort ankam, griff ich nach dem Griff und zog. Die Tür öffnete sich nicht sofort. Nach ein paar Momenten war ich verwirrt. Dann bemerkte ich, dass meine Türen abgeschlossen waren. Sofort fühlte ich mich unwohl. Ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, wusste aber nicht warum. Vielleicht war es nur das merkwürdige Gefühl, dass ich die Tür nicht abgeschlossen hatte, als ich ging. Ich schaute mich um, überprüfte sogar den Rücksitz und öffnete die Tür, sprang ein und fuhr aus dem Parkplatz. Als ich auf die Hauptstraße nach Hause kam, gab es ein wenig Verkehr. Nicht viel für die Tageszeit, aber es war ziemlich langsam und hielt ständig an. Das unheimliche Gefühl blieb, aber ich schob es beiseite. Ich hatte einfach zu viele Horrorfilme gesehen. Doch als ich an einer Ampel hielt, hörte ich ein lautes Quietschen und ein dumpfes Geräusch. Mein Kofferraum war einfach aufgegangen. Ich wartete, bis ich in einem gut beleuchteten Bereich anhalten konnte, fuhr auf den Parkplatz einer Tankstelle und zitterte in meinen Stiefeln. Ich stellte sicher, dass andere Leute in der Nähe waren und schlich mich zu meinem Kofferraum. Natürlich war dort nichts, als ich nachsah, aber ich bemerkte, dass meine Sachen herumgeräumt worden waren, um eine Art personalisierte Versteckmöglichkeit zu schaffen. Vielleicht fange ich jetzt an, meine Tür zu verschließen. Update: Wir erhielten Rückmeldungen von Überwachungskamerafilm bei meiner Arbeit. Ein Mann, der ein bisschen seltsam ist und oft in meine Arbeit kommt, ist in mein Auto eingestiegen und hat dort ein paar Minuten herumgefummelt. Dann hat er meinen Gishumen-Kofferraum aufgeklappt und ist eingestiegen. Anscheinend hatte er ihn nicht fest genug zugemacht, sodass er sich öffnete, als ich anhielt. Es war nicht nur mein Auto betroffen, er hatte auch ein paar andere Fahrzeuge manipuliert. Es scheint, als wäre meines einfach das einzige, das unverschlossen war. Das war eine wirklich seltsame Erfahrung, die mir passiert ist. Heute bin ich alleine zum Felsenfischen ausgegangen, an einen Ort, an den mein Mann und ich schon viele Male zuvor gegangen sind. Alles schien ziemlich normal, als ich ankam. Es ist ein ziemlich abgelegener Bereich des Baches mit einer Felsenbar in der Mitte und einem kleinen Waldstück links. Rechts gibt es einen viel dichteren Wald. Ich überquerte den Bach und richtete meine Ausrüstung an der Felsenbar ein. Ich schnappte mir eine Tasche und begann, den Bach entlang zu gehen. Nach etwa 45 Minuten schaute ich immer wieder in den Wald. Ich wusste nicht warum, aber ich bekam ständig dieses unheimliche Gefühl. Hin und wieder hörte ich ein paar dumpfe Geräusche irgendwo draußen im Wald, aber du weißt schon, es ist Natur. Ich versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken. Nach etwa weiteren 15 Minuten hörte ich plötzlich ein sehr leises Miauen. Ich war so darauf konzentriert, einen Felsen hochzuziehen, dass ich sofort aufstand. Ich war extrem verwirrt. Ich hätte hier draußen kein Hauskatzenmiauen hören können, oder? 10 Minuten vergingen, ich ging weiter den Bach hinauf und dachte, ich würde es nicht noch einmal hören. Plötzlich hörte ich es wieder. Ich hielt sofort an. Ich hatte sicher nur das Miauen einer Katze gehört. Wie seltsam, aber irgendetwas stimmte nicht. Ich begann, mich wirklich unwohl zu fühlen. Jetzt drehte ich mich um und ging zurück zu meinem Platz. Irgendetwas an dem Geräusch, das ich gehört hatte, war nicht ganz richtig. Es klang wie ein nüchternes Miauen, wenn das Sinn macht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Etwa 5 Minuten in der Wanderung konnte ich das Miauen hinter mir hören. Jetzt schwitzte ich wie verrückt wegen der Hitze. Aber das ließ mich sofort kalt und klamm werden. Die Haare auf dem Hinterkopf standen mir zu Berge. Ich wusste, was ich hören sollte. Ein einziges Miauen. Aber es kam nicht von einer Katze. Das Geräusch war jetzt näher und ich konnte erkennen, dass es klang, als würde jemand ein Katzenmiauen imitieren. Ich konzentrierte mich darauf, zu meinem Platz zurückzukehren. 5 Minuten später hörte ich wieder ein Miauen hinter mir. Hier wurde mir klar, dass die Dinge wirklich beunruhigend wurden. Das Geräusch kam aus demselben Abstand hinter mir, egal wie weit ich weiterging oder wie schnell ich lief. Schließlich erreichte ich meinen Platz erneut. Ich holte meine Getränke heraus und nahm mir einen Moment, um mich zu rehydrieren. Da hörte ich ein weiteres Katzenmiauen direkt neben mir. Diesmal wusste ich mit allem, was in mir war, dass das keine Katze war, die mir folgte. Ich sammelte ruhig meine Ausrüstung und begann den Weg über den Bach zum Pfad zu meinem Auto. Dieses Mal kam ein Miauen direkt hinter meinem Ohr. Ich sprintete über den Bach und kroch in eine Grube. Ich hatte mein Auto direkt am Waldrand geparkt und begann wirklich meine Nerven zu verlieren. Ich schnappte mir meine Schlüssel und mein Mace, Pfefferspray und zog meine Ausrüstung an, damit ich in mein Auto springen und später alles neu anordnen konnte. Genau das tat ich. Ich sprang sofort hinein. Ich musste beinahe sich mein eigenes Leben riskieren, um die Gelegenheit zu nutzen, den Mut zu finden, zu meinem Auto zu sprinten. Aber ich tat es und raste so schnell wie möglich davon. Ich möchte eure Gedanken dazu hören. Die rationale Antwort ist, dass einfach jemand mich veräppelt hat. Aber warum sollten sie so weit draußen im Wald sein? Es waren etwa 200 Hektar Wald, ich weiß es einfach nicht. Ich denke, ich war etwa 18 Jahre alt, als ich zum ersten Mal der Online-Dating-Community beitrat. Einer meiner Freunde hatte mich überzeugt, mich anzumelden, da ich gerade eine schreckliche Trennung durchgemacht hatte. Ich war noch technisch gesehen in der Highschool, aber nur etwa 2 Monate vor dem Abschluss. Während ich durch eine der Dating-Seiten auf meinem Handy klickte, stieß ich auf jemanden, der vernünftig aussah und ziemlich normal wirkte, basierend darauf, was ich aus seinem Profil erkennen konnte. Es stand, dass er der Sohn eines örtlichen Polizisten war, dessen Namen ich auslassen werde, weil er hier in der Gegend bekannt ist. Wir nennen ihn Officer Fauf und seinen Sohn Ren. Ren war gerade bei seinem Vater aus Florida eingezogen und suchte nach neuen Leuten, die er kennenlernen konnte. Wir haben eine Weile online gechattet und beschlossen dann, uns zu treffen und spazieren zu gehen. Wir trafen uns in einer örtlichen Eisdiele und gingen dann durch die Innenstadt, um uns ein wenig kennenzulernen. Gleich zu Beginn des Treffens mit ihm war ich nicht besonders an ihm interessiert. Ich weiß, dass Nerven die besten Menschen beeinflussen können. Aber ich beschloss, ihm eine weitere Chance zu geben. Ich war Mitglied des Marching Bands in der Highschool und wir nahmen immer an den lokalen Paraden zum Memorial Day und Ähnlichem teil. Ren und ich hatten den ganzen Tag darüber geschrieben, uns für ein Picknick oder so etwas nach den Paraden zu treffen. Als ich Ren sagte, dass wir gerade fertig waren und ich nach Hause gehen und mich fertig machen musste, nahm die Situation eine unheimliche Wendung. Er bestand darauf, mich am Ende der Parade abzuholen. Und nach 10 Minuten Streit gelang es mir endlich, ihn davon zu überzeugen, dass er mich nicht abholen würde und stattdessen auf mich warten würde, bis ich mich umgezogen und fertig gemacht hatte. Nachdem ich mich umgezogen hatte, gab ich ihm meine Adresse und sagte, er könne mich abholen, wenn er wolle. Weniger als 3 Minuten später wartete er bereits draußen. Als ich in sein Auto stieg, roch ich etwas Entsetzliches, das nur als verrottend und tot beschrieben werden kann. Ich bin eine unordentliche Person, sicher. Aber ich habe mein Auto innen nie so dreckig werden lassen, geschweige denn einem Date erlaubt, es in diesem Zustand zu sehen. Überall lagen Lebensmittelverpackungen, schmutzige Wäsche. Es sah so aus, als hätte dieser Typ in diesem Auto gelebt. Als ich ihn fragte, was wir am Abend machen würden, sagte er, wir würden zum Abendessen gehen. Aber er wollte mir zuerst etwas zeigen. Siehst du, wir lebten in der Nähe des drittgrößten nationalen Militärfriedhofs in den USA. Und genau dorthin brachte mich dieser Typ. Ich hätte es verstanden, da es der Memorial Day war und er einen kurzen Stopp machen und denjenigen, die gedient hatten, Respekt zollen wollte. Aber hier wurde kein Respekt gezollt. Wir fuhren durch den Friedhof und er zeigte auf jedes einzelne Grab, mit dem er auch nur entfernt verwandt war. Um die Sache noch schlimmer zu machen, fuhren wir durch 4 Friedhöfe, 4 davon. Als wir den letzten verließen, dachte ich, wir könnten endlich mit dem Tag weitermachen. Ich lag falsch. Wir fuhren zurück zu seinem Haus und ich fragte, ob wir immer noch zum Abendessen gehen würden. Ja, aber wir müssen auf meinen Vater, Officer V, warten. Er bringt uns dorthin. Ich war ein braves Kind und geriet nie in große Schwierigkeiten, aber der Gedanke, in einem Restaurant von einem Polizisten beobachtet zu werden, war mehr als ein wenig beunruhigend. Warum hatte mir dieser Typ das nicht von Anfang an erzählt? Während wir auf dem Sofa saßen und Fernsehen warteten, dass Officer V nach Hause kam, beschloss Ren, dass es eine gute Zeit sei, einen Versuch zu starten. Er lehnte sich vor, um mich zu küssen, und versuchte, etwas Nettes zu sagen, bevor er es tat. Ich drehte sofort mein Gesicht weg wegen des schrecklichen Geruchs, der aus seinem Mund kam. Ich habe schon mit Rauchern ausgegangen und Zigarettenatem hat mich nicht wirklich gestört, aber dieser Geruch war unbeschreiblich. Es war wie Zigarettenatem auf Steroiden, so kann ich es nur ausdrücken. Zum Glück kam Momente später sein Vater herein und verkündete, dass er bereit sei zu gehen. Nach ein paar kurzen Fragen zu meinem Alter und um sicherzustellen, dass es in Ordnung sei, mich über Staatsgrenzen hinweg mitzunehmen, fuhren wir zum Abendessen. Während der gesamten Mahlzeit sagte Ren kein einziges Wort. Stattdessen befragte mich sein Vater praktisch. Zum Glück war dieses Abendessen kurz. Nach dem Essen schrieb ich einer meiner Freundinnen eine Nachricht, um ihr zu sagen, dass ich aus dieser Situation heraus musste. Ich sagte ihr, sie solle mich anrufen und so tun, als sei sie verärgert. Wie sich herausstellte, war Officer V mit ihrer Mutter liiert, von der ich nichts wusste. Ren kannte sie also ziemlich gut. Tatsächlich sagte ich Ren, dass ich gehen müsse, weil meine Freundin wirklich verärgert war und meine Hilfe brauchte. Er weigerte sich jedoch völlig, mich zurück zu meinem Auto zu bringen, sodass ich nach Hause fahren konnte, obwohl der einzige Weg zu ihrem Haus direkt an meinem vorbeiführte, wo mein Auto geparkt war. Danach kam es zu einem Streit darüber, dass er mich nicht nach Hause brachte. Stattdessen ließ er mich bei ihr zu Hause aussteigen und ich sprang sofort aus dem Auto, ohne mich zu verabschieden oder mich zu bedanken. An diesem Punkt war ich sicher, dass Ren den Hinweis verstanden hatte. Ich war definitiv nicht interessiert an ihm. Ich dachte, ich wäre frei von seinen Touren durch die Friedhöfe und seiner Weigerung, mich zu meinem Auto zurückzubringen. Diese waren große Warnsignale. Ich wusste, dass dies niemand war, mit dem ich ausgehen oder den ich in meinem Leben haben wollte. Ich blockierte ihn auf der Seite und löschte auch seine Nummer. In den folgenden Wochen wurde es immer unheimlicher, obwohl er ständig meine Nummer anrief und mir Nachrichten schickte, obwohl er wusste, dass ich nicht antworten würde. Er kam zu den Baseballspielen, bei denen ich arbeitete, und stand einfach dort und beobachtete mich. Ein paar Mal musste ich den Trainer bitten, ihn hinauszuwerfen, weil er das Team störte. Er rief mich einmal an und ich ließ meine Freundin den Anruf entgegennehmen und ihm deutlich sagen, dass ich nicht interessiert sei und dass er damit aufhören solle. Trotzdem verstand er den Hinweis nicht. Die Anrufe und Nachrichten setzten sich Wochen und Wochen fort und ich bemerkte ihn oft, wie er bei allen Tageszeiten an meinem Haus vorbeifuhr. Manchmal stieß ich nur einmal persönlich mit ihm zusammen, nachdem ich ihn in einer örtlichen Bar und Pizzeria getroffen hatte. Ich war mit einigen Freunden an der Bar, als ich ihn hereinkommen sah. Als er hinter mir vorbeiging, um mit mir zu sprechen, drehte ich meinen Kopf und ignorierte ihn deutlich, als hätte ich ihn weder gesehen noch gehört. Er stand dort für ein paar Minuten schweigend hinter mir und wartete, dann ging er einfach weg und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Meine Freundin erzählt mir oft, wie unheimlich er immer noch ist, da ihre Mutter und Officer Few jetzt verheiratet sind. Ren hat kürzlich auch geheiratet. Ich fühle mich so schlecht für dieses arme Mädchen. Ich hoffe nur, dass er für sie nicht so ein Gruseltyp ist wie für mich. Wirklich, wie viel Zeit verging, während wir redeten und Geschichten hin und her erzählten. Aber es war schon eine ganze Weile her, seit alle anderen ins Bett gegangen waren. Wir blieben viel länger wach, als wir sollten. Plötzlich gab es einen wirklich hellen Lichtblitz und einen Donnerknall, der den Boden erschütterte. Es war nicht der Donner, der mir wirklich Sorgen bereitete, aber während dieses sehr kurzen Blitzes sah ich einen Schatten in unserem Hinterhof. Da das Licht so kurz war, hatte ich nicht wirklich viel Zeit, ihn durch die Zeltwand zu erkennen. Aber es sah für mich so aus, als wäre eine Person auf der gegenüberliegenden Seite des Gartens gekauert gegen unsere Holzzauninnenseite. Jimmy bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte und fragte mich, was mich beunruhigte. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte, obwohl ich dachte, wenn ich ihm erzähle, dass ich jemanden gesehen hatte, der im Hinterhof schleichen wollte, würde er in Panik geraten. Vielleicht würde der Typ zu uns kommen, weil er merkte, dass wir bemerkt hatten, dass er da war oder so etwas. Ich flüsterte ihm einfach zu, dass wir so schnell wie möglich ins Haus gehen müssten, bevor Jimmy überhaupt die Gelegenheit hatte, auf das zu reagieren, was ich ihm erzählt hatte. Ein weiterer kurzer Blitz erhellte die Gegend. Ich sah die Silhouette noch einmal. Dieses Mal stand er auf und schaute in unsere Richtung. Ich sagte zu Jimmy, dass jemand im Hinterhof sei, aber er glaubte mir nicht. Ich griff nach seiner Hand und sagte ihm, wir müssten schnell ins Haus gehen. Er dachte immer noch, ich versuche nur, mich bei ihm für all diese urbanen Legenden zu rächen, die er mir erzählt hatte. Der nächste Blitz zeigte jedoch, dass der Mann jetzt direkt vor unserem Zelt stand. Dieses Mal konnte Jimmy ihn nicht ignorieren und fing an zu schreien. Der Schatten war jetzt an der Tür des Zeltes und begann den Reißverschluss gewaltsam zu öffnen. Jimmy und ich begannen, nach meinem Vater zu rufen und zu schreien, obwohl es sehr unwahrscheinlich war, dass er uns während dieses Sturms hören würde. Was als nächstes passierte, geschah so schnell, aber ich war sehr froh, dass es passierte. Das Licht auf der Hinterveranda ging plötzlich an. Ich hörte, was ich zuerst für einen Donnerschlag hielt, aber stattdessen war es die Waffe meines Vaters. Die Person am Zelt machte eine Flucht, aber mein Vater schrie ihn an, dass er kein Problem damit hätte, ihm einen Schuss in den Rücken zu geben, falls er es täte. Der Mann blieb stehen. Die Polizei kam und verhaftete den Mann. Es stellte sich heraus, dass der erste Blitz, der den Mann für mich sichtbar machte, meinen Dadbau und meinen Vater auch geweckt hatte. Er machte sich Sorgen um uns, weil der Blitz so stark war. Er ging, um nach uns zu sehen, und als er dies tat, schaute er aus dem Fenster. Der zweite Blitz enthüllte dann den Mann meinem Vater stehend im Hinterhof. Er weckte meine Mutter auf und sagte ihr, sie solle die Polizei rufen. Dann holte er seine Waffe aus dem Safe. Jimmy und ich verbrachten die restliche Nacht im Zimmer und dieses Mal taten wir es ohne Streit. Es verging ziemlich lange, bis einer von uns wieder bereit war, im Zelt zu schlafen. Zu gehen. Einfach ein seltsamer Mann, der im Regen herumlief. Ich hatte meinen Kaffee beendet und musste bald zur Arbeit. Aber ich entschied, dass ich abwarten und sehen musste, ob der Mann erneut um unser Haus kreisen würde. Ich hoffte wirklich, dass es nichts anderes war als nur ein seltsamer Typ, der den Regen mochte. Vielleicht hatte er unser Zuhause nicht speziell ins Visier genommen, sondern überprüfte einfach jedes Haus im Block auf Leerstand. Dies war das dritte Mal, dass er erneut um unser Haus herumlief und speziell unser Zuhause beobachtete. Jetzt war ich wirklich besorgt. Es war genau wie zuvor. Ich war mir wirklich nicht sicher, was ich in diesem Fall tun sollte. Ich dachte nicht, dass der Typ etwas Falsches oder Illegales getan hatte, also konnte ich die Polizei nicht wegen ihm rufen, aber ich fühlte mich nicht sicher, meinen 13-jährigen Bruder allein zu Hause zu lassen. Es war eine geringe Chance, aber es bestand die Möglichkeit, dass dieser Mann versuchen würde einzubrechen, wenn ich ging oder so etwas. Ich konnte meinen Bruder nicht mit zur Arbeit nehmen, also musste ich einen anderen Weg finden. Wenn ich ging, wären alle Autos aus der Einfahrt verschwunden, und das könnte genau das sein, was dieser Typ suchte. Nachdem ich es immer wieder in meinem Kopf durchgegangen war, entschied ich, dass ich genug paranoid war, um zu sehen, ob ich meinen Bruder bei einem Freund absetzen könnte. Ich erklärte ihm, dass ich besorgt war, weil hier etwas Seltsames vorging. Ich fragte ihn, ob er jemanden hatte, der ihn bis zum Feierabend meiner Eltern aufnehmen würde. Zum Glück hatte er das. Er rief seinen Freund Dylan an und ich setzte ihn dort ab und machte mich selbst auf den Weg zur Arbeit. Ich überprüfte doppelt und stellte sicher, dass alles fest verschlossen war, bevor ich auch ging. Ich arbeitete und der Regen prasselte immer noch heftig stundenlang herunter. Wir waren wegen des Wetters nicht sehr beschäftigt. Gegen 18 Uhr erhielt ich jedoch einen Anruf von meiner Mutter. Jemand hatte wirklich in unser Haus eingebrochen. Ich war nicht wirklich überrascht, obwohl ich mich irgendwie dumm fühlte, weil ich nicht früher die Polizei gerufen hatte. Was mich jedoch am meisten störte, war nicht, dass das Haus tatsächlich eingebrochen wurde, sondern dass sie nicht einen einzigen Gegenstand gestohlen oder überhaupt etwas angerührt hatten. Das zeigte mir, dass der Mann, der eingebrochen war, nicht versuchte, unsere Sachen zu stehlen. Als ich meinen Eltern erklärte, was passiert war, waren sie sehr glücklich, dass ich meinen kleinen Bruder nicht allein im Haus gelassen hatte. Denn wer weiß, was sonst mit ihm passiert wäre. Ich habe lange darauf gewartet, die ganze Geschichte von The Whistler zu erzählen. Diese Geschichte erfordert viele Details, ist aber unerklärlich gruselig und zu 100% wahr. Als ich ungefähr 8 Jahre alt war, ging ich mit meiner Mutter mit meinem Hund spazieren durch die Nachbarschaft. Es war vielleicht gegen 23 vor so Uhr. Wir lebten direkt neben einem sumpfigen Waldgebiet am Rande unserer Nachbarschaft in Lansing, Michigan. Ich erinnere mich, dass es sehr still und leicht windig war. Irgendwo aus dem Sumpf konnten wir jemanden hören, der uns zuzwitscherte. Es klang zunächst ein bisschen wie ein Vogel, aber jedes Zwitschern war anders genug, dass es menschlich wirkte. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Meine Mutter hatte einen besorgten, verängstigten Blick auf ihrem Gesicht. Sie griff meine Hand und sagte, wir sollten schnell wieder ins Haus gehen. Ich verstand es nicht, weil ich zu jung war. Aber als ich meine Mutter ausflippen sah, bekam auch ich Angst. Nach einer Weile vergaß ich es jedoch einfach. 2 Jahre später ging ich wieder mit meinem Hund spazieren, diesmal spät in der Nacht. Ein großer Busch konnte leicht eine Person dahinter verbergen, direkt neben unserer Haustür. Als ich unseren nächtlichen Spaziergang beendete, begann das Zuwitscheln wieder. Gleiche Tonlagen, gleiche inkonsistente, menschliche Töne. Sobald ich es hörte, lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich erinnerte mich genau an das Gefühl, meine Mutter verängstigt aus dem Sumpf schauen zu sehen, auf etwas, das ich nicht sehen konnte. Ich rannte so schnell wie möglich ins Haus. Die Jahre vergingen und ich dachte immer weniger daran. Mit der Zeit erzählte ich nur einer Handvoll Menschen davon und es fiel mir völlig aus dem Gedächtnis. Ich meine, es passierte so selten. Springen wir zum letzten Sommer vorwärts. Ich war jetzt 24 und begann mit meiner Freundin Sarah auszugehen. Wir zogen für die Arbeit nach South Dakota. Zum Unabhängigkeitstag beschlossen wir, nach Pierre, South Dakota, zu fahren und das Feuerwerk am Ufer des Missouri River zu beobachten. Es gab einen kostenlosen Campingplatz direkt hinter einem Krankenhaus, wo man sein Zelt aufstellen, abhängen und das Feuerwerk zusammen sehen konnte. Flussaufwärts waren wir am Ende des Campingplatzes und es waren sehr wenige Leute um uns herum, da es dunkel wurde. Das Feuerwerk begann loszuschießen. Sie waren ziemlich weit weg, sodass die Beleuchtung, die sie brachten, sehr gering war. Wir mussten tatsächlich direkt am Ufer des Flusses sitzen, um sie sehen zu können. Eine riesige Gewitterwolke zog auf und es schien, als würde ein Sturm bevorstehen. Die Luft wirkte fast elektrisch und der Wind nahm jetzt zu. Die Atmosphäre war gelinde gesagt unheimlich. Die Polizei hatte alle anderen Boote vom Fluss entfernt und unseren Bereich verlassen, um das auch woanders zu tun. Die meisten anderen Camper gingen entlang des Flussufers, um eine bessere Sicht auf das Feuerwerk zu bekommen. Sarah und ich blieben einfach zurück, tranken PBR Tallboys und K. Plötzlich begannen wir, das Geräusch eines Paddels zu hören, das methodisch ins Wasser tauchte. Wir sahen eine Gestalt, die ein Kanu steuerte, etwa 20 Meter vor der Küste. Sarah entschied sich, noch ein paar Bier aus dem Auto zu holen und ließ mich allein zurück, um diese mysteriöse Person anzustarren. Plötzlich begannen sie, mich anzuzwitschern. Mein ganzer Körper war eingefroren, bedeckt mit Gänsehaut. Es war genau dasselbe Zuwitscheln aus meiner Kindheit. Jetzt, mehr als ein Jahrzehnt später, sah ich zu dieser Gestalt hinüber. Es war viel zu dunkel, um zu erkennen, wer es sein könnte. Sie schienen einen großen Hut zu tragen. Als sie senkrecht zum Ufer von mir aus stoppten, hörten sie auf zu paddeln. Gemeinsam drehten sie das Kanu, um direkt zu mir zu schauen und begannen erneut, mich anzuzuwitscheln. Ich war so verängstigt, dass ich aufsprang und sie anbrüllte: »Wer bist du?« Sie sagten nichts, zwitscherte nur ein paar weitere Töne. Dann drehten sie das Kanu um 108 Deskibur und paddelten vollständig außer Sichtweite weg. Ich bin Videograf, also hatte ich meine Kamera bereits neben mir und filmte das Feuerwerk in diesem Moment. Als das Kanu fast außer Sichtweite war, griff ich nach meiner Kamera und machte ein Bild von ihnen, wie sie wegzwitscherten. Als Sarah vom Bierholen zurückkam, war sie sehr verwirrt, warum ich so ausgerastet war. Als ich es erklärte, geriet auch sie ein wenig in Panik. Ich war überzeugt, dass wir beide an diesem Abend ermordet oder so etwas Ähnliches würden. Wie konnte diese zwitschernde Person es schaffen, mir nach 14 Jahren bis nach South Dakota zu folgen? War es nur ein Zufall? Warum haben sie genau dieselbe Melodie gezwitschert? Wer war diese Person und wohin gingen sie? So viele Fragen blieben bis heute unbeantwortet. Ich habe jetzt mehr Angst, draußen in der Dunkelheit zu sein, wo ich dieses Zuwitscheln vielleicht noch einmal hören könnte. Ich bin offen für jegliche Erklärungen. Ich war 18 Jahre alt, als das passierte, in meinem letzten Jahr der Highschool. Ich hatte gerade angefangen, mit einem Mädchen auszugehen, das eine Stunde entfernt in Balloa, Louisiana wohnte und fuhr oft am Wochenende, um sie zu sehen. Falls du Balloa nicht kennst, es liegt an einem Fluss und ist von vielen Sümpfen umgeben. Meiner Meinung nach ist es ein Gebiet, das für dichten Nebel und starke Überschwemmungen berüchtigt ist. Es ist auch ziemlich ländlich und es war nicht ungewöhnlich, dass jemand beim Hin- und Herfahren einen Hirsch oder etwas Ähnliches überfuhr. Als junger Fahrer baten meine Eltern mich, spätestens um 23 Uhr zu Hause zu sein, um solche Unfälle zu vermeiden. An diesem besonderen Tag hatte es den ganzen Tag stark geregnet und nachts sollte die Rückfahrt besonders neblig sein. Die erste Hälfte der Fahrt verlief ziemlich normal. Ich fuhr mit den vorgeschriebenen Geschwindigkeiten und bremste gelegentlich ab, wenn ich Augen im Baumhain sah. Das trug zur unheimlichen Atmosphäre dieser Fahrten bei. Es fühlte sich immer so an, als würde etwas lauern, und ich war versucht, einfach zu verschwinden. Das Einzige, was ich das Gefühl genau beschreiben kann, ist zu sagen, dass eine gewisse Stille herrschte. Die Lichter drangen kaum durch den Nebel. Er war so dicht, der Regen hatte inzwischen aufgehört und die Straße war nahezu verlassen. Es war, als hätte das Leben völlig aufgehört. Die Zeit verging und halbwegs durch die Fahrt erreichte ich endlich ein kleines Stück Zivilisation. Ein $1-General-Geschäft mit noch eingeschalteten Lichtern, eine Eisenbahnstrecke, die sich durch die Straße schlängelte und direkt vor mir fuhr ein Auto aus einer McDonald's Drive-Thru heraus. Das Auto fuhr ziemlich langsam, was mich verärgerte, weil ich die Ausgangssperre einhalten musste. Ich blieb jedoch zurück, in der Hoffnung, dass es bald weiterfahren würde. Das Auto und ich verließen die kleine Stadt. Der Weg vor mir war stockdunkel, also folgte ich ihm in gutem Abstand und verfolgte die Rücklichter des Autos. Ich war völlig erschöpft. Das Auto fuhr so langsam, dass es mich über die Ausgangssperre hinausschob und morgen musste ich sowieso zur Schule. Ich ließ meinen Geist ein wenig abschweifen, als ich die Fenster herunterrollte, um etwas Kühle hereinzulassen, und folgte weiterhin dem Auto. Minuten vergingen und ich begann ziemlich frustriert zu werden. Wir näherten uns einer Eisenbahnstrecke, die leicht bergauf verlief, und da ich es eilig hatte, fuhr ich dicht hinter dem Auto her. Plötzlich zuckte das Auto vor mir und rutschte über den Asphalt, nicht mehr als 2,5 Meter vor mir. Ich konnte jetzt eine abgemagerte Gestalt sehen, die sich auf den Gleisen zusammengekrümmt hatte, bleichweiß mit stellenweise kahlem Haar. Ein Mann wippte hin und her und riss sich mit den Fingern am Gesicht. Ich warf schnell das Lenkrad weg, um ihm auszuweichen, und drehte mein Auto um ihn herum, so gut ich konnte. Ich schaffte es, dem Mann auszuweichen, und trat auf die Bremse. Nachdem ich am Auto vorbeigefahren war, raste das Auto, dem ich gefolgt war, davon und verschwand aus der Sichtweite, und ich war allein im umgebenden Nebel. Mein Herz raste, ich schaltete die Warnblinkanlage ein und löste den Sicherheitsgurt, lehnte mich aus dem Fenster und starrte zurück auf das Wenige, das die blinkenden Lichter beleuchten konnten. Stille, nichts außer dem Tickern meiner Blinklichter. »Hallo«, rief ich sanft. »Alles in Ordnung? Ich habe dich nicht angefahren, oder?« In der Ferne richtete sich der Mann langsam auf und sein Kopf schwenkte zu mir. Er stand da, still und unbeweglich. Plötzlich stieß er den unheimlichsten Schrei aus, den ich je gehört hatte. Er brach in einen vollen Sprint aus und rannte in Richtung meines Fahrzeugs. Ich legte schnell den Gang ein und raste von der Szene weg. Weniger souverän als eine Minute später traf ich die Person, der ich zuvor gefolgt war, die beschlossen hatte, anzuhalten und auf der Straße zu parken, um jemanden anzurufen. Ich näherte mich ihnen von hinten und rief aus dem Fenster: »Hast du das gesehen?« »Ja, ich fahre zurück«, antwortete der Fahrer zu mir. Er hatte die Polizei gerufen. Inzwischen kehrten wir schließlich zu dem Ort zurück, wo der Mann gewesen war. Aber dort war nichts mehr, nur eine alte Eisenbahnstrecke. Bis heute ist es immer noch eines der seltsamsten und beängstigendsten Dinge, die mir je passiert sind. Zu der Zeit, als das passierte, lebte ich in Missouri. Ich war ungefähr 5 oder 6 Jahre alt. Eines Nachts schlief ich tief und fest in meinem Bett. Es musste mindestens nach Mitternacht gewesen sein. Plötzlich wurde ich aus meinem Schlaf gerissen, nur um einen fremden Mann über mir stehen zu sehen, der seine Hände um meine Handgelenke geschlungen hatte. Das Mondlicht erleuchtete mein Zimmer leicht und ich konnte das Gesicht des Mannes teilweise erkennen, vor allem seinen dicken Schnurrbart. In diesem Moment überkam mich große Angst und ich begann laut zu schreien. Ich rannte sofort aus meinem Zimmer und nicht einmal ein paar Augenblicke später stürmten meine Eltern herein, um nachzusehen, was los war. Ich weinte herzhaft und erzählte ihnen, was gerade passiert war. Mein Vater durchsuchte das Haus gründlich, aber nichts wurde gefunden. In dieser Nacht taten meine Eltern ihr Bestes, um mich zu beruhigen, und meine Mutter schlief, bis ich wieder eingeschlafen war, an meiner Seite. Später noch in derselben Nacht, als es weiter in den Abend ging, passierte dasselbe erneut. Dieses Mal war er jedoch viel sanfter, als er meine Handgelenke packte. Ich nehme an, er dachte, wenn er etwas vorsichtiger wäre, könnte er mich entführen, während ich schlief. Ich werde nie den Schrei vergessen, den ich in diesem Moment ausgestoßen habe. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Angst ich hatte, dass diese Person irgendwie wieder in meinem Haus war und versuchte, mich für immer wegzunehmen. Wieder einmal lief er davon. Meine Eltern ließen mich für den Rest der Nacht in ihrem Bett schlafen. Als ich schließlich ein Teenager wurde, sprachen meine Mutter und ich über dieses Ereignis. Sie erzählte mir, dass sie offenbar, während ich draußen mit meinem Vater spielte, an diesem Tag badete und meinen 6 Monate alten Bruder betreute, als sie bemerkte, dass jemand leise am Badezimmer vorbeiging. In diesem Moment klingelten Alarmglocken in ihrem Kopf. Natürlich begann sie dann, seltsame Geräusche aus dem Schlafzimmer zu hören. Sie wickelte meinen Bruder in ein Handtuch und trug ihn in ihren Arm. Sie ging so schnell sie konnte nach draußen, da sie dachte, der Mann würde versuchen, sie zu ködern, allein ins Haus zu kommen. Mein Vater ging stattdessen ins Haus und suchte überall, aber niemand war zu finden. Die Theorie meiner Eltern ist, dass er es irgendwie durch die Hintertür geschafft hat, die zum unfertigen Keller führte. Was mich jedoch erschreckt ist, dass er so leise war. Alles im Haus blieb unberührt, als er eindrang. Ich denke immer darüber nach, was passiert wäre, wenn ich einfach durchgeschlafen hätte. Ich hätte leicht entführt oder sogar schlimmer getötet werden können. Meine Eltern wollten so schnell wie möglich aus diesem Haus ausziehen. Natürlich fühlten wir uns nicht sicher. Sie verkauften es so schnell wie möglich und zogen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, während unser neues Haus woanders gebaut wurde. Ich war natürlich sehr traurig, umzuziehen und vermisste meine Freunde sehr, aber meine Sicherheit war wichtiger als alles andere.